Vielen Dank für die Einleitung und Einladung zu diesem schönen Festival. Sagen Sie mir, ob das vom Mikrofon her ist so in Ordnung? Gut. Ich lese Ihnen aus Consumatus, dem letzten Buch, und zwar mitten aus dem Roman. Es gibt zwei, drei Kleinigkeiten, die Sie wissen müssen. Der Hauptredner hier ist ein Gymnasiallehrer, der relativ viele Podcasts trinkt und in einem Café sitzt und über seine Erinnerungen und seine Erfahrungen, die er im Jenseits gewonnen hat, spekuliert. Und sanfte Einreden erfolgen von Toten, die auch im Raum sind, unter anderem seine tote Geliebte Joey. Aber ich lese Ihnen heute hauptsächlich ein Stück vor über die toten Eltern, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Eine weitere Kleinigkeit, die vorher im Roman eher erklärt wird, aber nachher nicht mehr, ist das, was später eine Rolle spielen wird, ist ein wichtiges Hörspiel von Dylan Thomas, Under Milkwood, das 1954 von der BBC aufgenommen wurde. Das spielt in dieser Passage eine gewisse Rolle. Also wenn nachher von Richard Burton, der darin der Hauptsprecher war, die Rede ist, dann handelt es sich um dieses Hörspiel. Soweit der Erklärung genug und nun geht's los. Nichts stimmt, alles schwebt, aber es soll sich vielleicht schwebend halten, um nicht falsch zu werden, strebt Strindberg in sein Blaubuch. Und das trifft besonders zu, wenn man vom Jenseits erzählen will. Ein zu konkreter Schritt, beschrieben, als wäre er auf einer asphaltierten Straße erfolgt. Und schon ist alles falsch. Schlimmer noch, es kann nicht wieder gut gemacht werden. Man denkt sofort, so ein Jenseits ist Unfug. Ich glaube kein Wort mehr. Das erklärt die Anläufe, die ich nehmen muss, um dahin zu gelangen, wohin ich gelangen will, in diesen weiten Raum, in dem Schritte zwar gemacht werden können, aber so, als wäre alles bepilzt, der Schuh, der Boden, sogar die Hand, mit deren Hilfe der Schritt hingeschrieben werden soll, bepilzt. Die berühmte Pilztasse auf der Pilzuntertasse mit dem Pilzlöffel wirkt nicht umsonst so stark. Sie ist sinnenverdrehend, fast ein Jenseitsobjekt, aber eben doch keins, denn dafür ist sie zu wenig habhaft, zu präzise, tierpilzhaft. Obwohl die Fellhaare, wo sie in den Biegungen wegstehen, einen besonderen Schwung anzeigen, eine Schleuderbewegung und zugleich Schleudersträubung hinaus. Zwar ging das Zeitgefühl verloren, aber nachdem die ersten Schritte getan waren, zeigte sich ein Weg. Weg ohne Anfang und Ende, durch ein gelb-weißliches Blachfeld, auch der Weg weißlich und erst recht die Figuren, die den Weg säumten. Sie regten sich kaum, wirkten aber nicht wie Statuen und waren nicht aus Marmor gebildet, sondern aus einer leichten, etwas durchscheinenden Materie, Luft und Staub, durchmischt mit fahlem Schnee. Sich hier kompakte, glitzernde Schneemänner oder Schneefrauen vorstellen zu wollen, führt in die Irre. Es war auch nicht kalt. Eine Temperatur wurde gar nicht gefühlt. Hinter den Figuren am Wegrand standen Millionen anderer, eine unabsehbare Menge, dicht aufgerückt, sich ebenso still und reglos haltend wie die Vorderleute. Ein enormes Begrüßungskomitee, nur dass mich niemand willkommen hieß und sich niemand über mein Erscheinen freute. Angesichts der Unendlichkeit des Weges fühlte ich Erschöpfung, keine körperliche, sondern eine geistige. Es dauerte, bis ich mir die Leute im Einzelnen ansah und manche von ihnen von fern Erinnerungen weckten. Das Erkennen selbst geschah nicht wie sonst, sondern in zäher Gedehntheit. Erst formte sich der Gedanke, auf der rechten Seite ist einer klein wie ein Kind, danach das Wort Dägerloch, nach einer Pause Alpschule, nach noch einer Pause Bank und dann, als hätte man Mitleid und sich entschlossen, einem Beschränkten auf die Sprünge zu helfen, wurde mir Epplestraße eingesackt. Ja, es war der kleingebliebene Knopf. In das Kindergesicht von einst hatten sich die trostlosen Züge eines Erwachsenen geschlichen. Er wirkte so fremd, dass ich alles Zutrauen verlor, ihn anzusprechen. Mama und Papa erkannte ich schneller, aber es dauerte lang, bis sie die Köpfe hoben und die schweren Augenlider in die Höhe gingen. Bis sich aus ihren stillgestellten Hirnen Ralfi löste, dauerte noch länger und wurde mir eine Pein. Um eine Vorstellung zu gewinnen, tastete Mama mit den Fingern der Rechten ins Leere. im Moment, da sie begriff und mit einer winzigen Verzögerung auch Papa begriff, sprangen die Knöpfe von ihren Kleidern und an Mamas Finger erglühte die Stelle, an der früher der kleine Rubinring gesteckt hatte. Joey entdeckte ich später woanders und sie reagierte sofort. Das seltsame Knöpfespringen wiederholte sich nicht. Alles in allem war das eher eine deutsche Mannschaft, die da Spalier stand. Luther und Robert Busch waren darunter, Kuhlenkampf, Friedrich Gundolf und Kurt-Georg Kiesinger, aber auch Herr Schrempf, der Hausmeister aus unserer Siedlung, der auf seinem Garderobenbrett im Flur zur Abschreckung eine Polizeimütze liegen hatte. Natürlich waren Frauen darunter, Marie-Louise Fleißer und die Milchkönigin, welche einander ähnelten. Die Frau aus Kaiserslautern, bei der wir auf der Insel wohnten, auch Ilse Lasker-Schüler und das Fräulein Heinz. Die Gesichter derer, die als Erwachsene gestorben waren, hielten sich in ungefährer Lebensmitte. Aus Haaren und Kleidern waren die Farben gewichen, nur hier und da blasse Spuren eines Grün, Braun, Rot. Bei diesem Figurenfeld blieb es nicht. Die Szenen wechselten und die Toten erschienen in anderen Kombinationen geistig wach, in rascher, freier Bewegung, die weder Schwerkraft noch feste Materie hinderten. Die Größenverhältnisse hielten sich nicht an das gewohnte Maß. Ein kleiner Mensch konnte mit einem Frosch oder einer Tulpe befasst sein, die ihn um einiges überragte. Wenn ich jetzt an die Figuren denke, die in der deutschen Geschichte als Gedächtnisakkumulatoren gewirkt haben, sehe ich sie knopflochklein vor mir, selbst Goethe knopflochklein. Wir müssen mit den Taten und Plänen der Toten leben, höchste Zeit, dass sich da etwas ändert und wir ein Wort mitreden. In ihre Gliedmaßen, Herzen, ihre Sprechapparate wollte ich mit meinem Störsender fahren, wenn das nicht reichte, Drähte nehmen, um in ihnen zu stochern. Ich hegte natürlich nicht die Illusion, wenn mir das gelänge, wäre unsere Welt urplötzlich eine andere, das Land, das mir am Herzen liegt, urplötzlich ein freundlich hingebreitetes. Könnte man die Toten beeinflussen, das heißt, als sie noch am Leben waren, in ihre Gedanken und Taten fahren, so wäre unser Land zwar äußerlich dasselbe, aber der innere Schatten wäre aus den Bewohnern geglitten. Man würde es erst gar nicht merken, in so entlegenen Seelenregionen verliefe der Prozess. Immer mehr Leute hätten spontan die Eingebung, wie ist dieses Land schön, welch heitere Gnade in ihm leben zu dürfen. Ihre Beklemmungen hätten sich der Bettwäsche mitgeteilt und würden von Waschgang zu Waschgang an Substanz verlieren. Mission ist ein zu dickes Wort für meine Versuche, im Schattenreich herumzustochern. Dass sie, wenn überhaupt, nur unvollkommen gelingen konnte, versteht sich von selbst. Flieh- und Adhäsionskräfte jener Welt mussten erst begriffen. Es musste herausgefunden werden, ob mein Handeln überhaupt von Einfluss sein konnte. Es lief nicht so, wie ich jetzt daherrede. Und wie gering mein Einfluss ist, zeigt mir das Café Rösler mitsamt Kellnerin und Gästen überdeutlich. Das Unheimliche am Universum ist, obwohl sich ihre Zahl ständig vergrößert, driften die Toten unmerklich voneinander weg. Selbst ihre leichte, anpassungsfähige Materie kann der Blähkraft des Universums nicht widerstehen. Affinitäten dünnen aus. Was sich einst auf Asphodelos-Wiesen in lockeren Gesprächen tummelte, kann sich heute nur noch schwer miteinander unterhalten. Das Rasenstück, auf dem sich ein Toter ergeht, hat sich vom Rasenstück, auf dem sich ein anderer ergeht, entfernt. Das Wort, das einer formen will, braucht lange, bis es heraus ist. Der es empfangen soll, grübelt, ob er richtig gehört hat. Heran, was lieben kann, dafür scheint den Toten allmählich die Kraft auszugehen. Ganz langsam, sie merken es selber nicht, vergrößert sich der leere Raum zwischen ihnen. Gute Ruh, tu die Augen zu. Ja, sie tun allmählich die Augen zu. Es ist aber eher ein unendlich langsames Senken der Augenlider, weil es ebenso wenig weil es ebenso langsam immer weniger zu sehen gibt. Schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid. Allenfalls Reste von Freude und Leid sinken da in den Schlaf und gehen mit ihm davon. Und der Himmel da oben, wie ist er so weit? Und der Himmel, diese unermessliche Scheinblüte, sie blüht und blüht.